Veit Heinichen, wir sitzen hier in der Lobby des eleganten alten Grand Hotels an der Piazza in Triest. Alles wie auf Seite 456 in Borderless beschrieben. Wie viel Realität steckt eigentlich in dem Roman?
Irgendwelche Geschichten nur aus meiner Fantasie zu saugen, fände ich extrem langweilig. Dazu ist die Welt um uns herum eigentlich viel zu inspirieren und auch zu erzählen. Sie schreit danach, erzählt zu werden. Ich bin durchaus bekannt dafür, dass ich nicht ohne große Recherche, zum Teil auch jahrelange Recherche, mit der Arbeit beginne. Das heißt, mit der Schreibarbeit beginne. Das ist ja das Tolle am Roman, dass man nur zensiert werden kann, wenn man schlecht erzählt. Wichtig ist immer, dass man etwas zu erzählen hat, dass die Authentizität stimmt, und die bin ich Ihnen schuldig.
Was Heinichen Leserinnen und Lesern sicher auffallen wird, ist, dass der neue Roman diesmal kein typischer Triest-Krimi ist, sondern ein internationaler Polit-Thriller mit teilweise weit entfernten Schauplätzen.
Auch die Laurentis hatten immer einen internationalen Bezug. Natürlich waren sie konzentriert auf das Kompetenzgebiet des Kommissars, auf sein Polizeipräsidium und so weiter, über das hinauszugehen, er sich durchaus auch erlaubt hat, wenn es nötig war. Aber in diesem Fall spielt Laurent überhaupt keine Rolle. Und es ist ein Roman, der im Kanzleramt in Berlin beginnt, der in Salzburg handelt, der in Kärnten handelt, der in Triest und Umgebung handelt, aber auch an die türkisch-syrische Grenze geht, nach Zagreb, nach Rijeka, nach München und München-Pullach als der Sitz vom BND. Und insoweit ist der Titel natürlich Programm, Borderless. Wir leben in einer Welt, die grenzenlos ist, die grenzenlos benutzt wird. Nicht nur von der Politik, sondern auch vor allem vom organisierten Verbrechen, vom Zusammenspiel zwischen Wirtschaft, organisierten Verbrechen und Politik.
Der Handlungsbogen spannt sich vom Bosnienkrieg 1994 über die Banken- und Finanzkrise bis zu ganz aktuellen Themen wie Migration und Rechtspopulismus.
Der Roman fängt ja nicht erst 1994 an, sondern sein Ursprung ist ein Akt, der 1990 passiert ist. Also ein Jahr vor der Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens. Und der dann zu diesem schweren Krieg auf dem Balkan geführt hat. Ein Akt, an dem vor allem zwei Länder beteiligt waren. Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Österreich. Es heißt, da hätten sich die Deutschen das Kommando über den neu zu formenden kroatischen Geheimdienst gekauft. 800 Millionen D-Mark, unglaublich viel Geld, seien damals geflossen. Und zwar vom deutschen Außenminister an den künftigen Chef des kroatischen Geheimdienstes. Erst ein Jahr später erklärte Kroatien seine Unabhängigkeit. Und Österreich war dabei nicht unbeteiligt. So gesehen könnte man also sagen, dass der Krieg auf dem Balkan ein deutscher und ein österreichischer war.
Sogar die jüngsten Diskussionen um ein Weisungsrecht der Politik über die Justiz schwingen mit. Hängt das alles wirklich zusammen?
Um Gottes Willen, die jüngsten Diskussionen über das Handlungsrecht der Politik in der Justiz, das ist überhaupt kein neues Thema, das ist uralt. Und ich darf daran erinnern, dass Italien das einzige Land in Europa ist, wo es dieses Weisungsrecht nicht gibt. In Österreich und in Deutschland und in Frankreich und in Spanien kann die Politik immer erfahren im Verfahren, Ermittlungsverfahren, im Ansatz ersticken. In Italien hingegen ist die Staatsanwaltschaft ein Selbstregelmechanismus, in den die Politik nicht reinfunken kann. Da hat die Politik, um Verfahren zu bremsen, nur ein Mittel, nämlich die finanziellen Mittel zu kürzen und Staatsanwaltschaft im Zweifel unterzubesetzen. Aber auch das funktioniert nicht, denn es ist... Die italienische Bevölkerung ist gewohnt, dass hier eben wesentlich mehr auf den Tisch kommt, dadurch, dass die Staatsanwaltschaft unabhängig ist, als in Österreich oder in Deutschland, wo man dann gerne auf die anderen zeigt, weil man über das eigene nicht reden möchte.
Muss man als Autor mutig sein, wenn man Anti-Ausländer-Politik mit dem lukrativen Betreiben von Flüchtlingsunterkünften verknüpft, die These aufstellt, dass Deutschland auf Anordnung höchster Stellen Waffenembargos umging und erklärt, dass ein bayerisches Institut bei der Übernahme einer Kärntner Pleitebank voll um deren krumme Machenschaften Bescheid wusste?
Wenn ein Autor mutig ist, begeht er Fehler. Wenn wer mutig ist, hat eine Mission. Und das ist nicht literarisch. Ganz im Gegenteil, der Leser kann sich selber ein Bild schaffen von den Dingen, die ihm da erzählt werden. Das heißt, man muss nicht werten. Aber natürlich wird manchmal schon als ein Tabu angesehen, dass man über Themen spricht, die eigentlich bekannt sind. Mut als Autor wäre hinderlich, aber die Authentizität zum Stoff, die ist förderlich. Und die befördert ein Buch und vor allem die Protagonisten. Die Protagonisten, wenn sie ihre Materie kennen, werden sehr lebendig. Und da hat der Autor auch nichts drin reinzupfuschen. Er muss sie machen lassen und ihnen folgen.
Wie entstand die Idee zu dem Roman? Man hört, dass sie sich schon über längere Zeit entwickelt hat. Aber gab es da eine Art Initialzündung, das jetzt zu Papier zu bringen?
Ich finde das immer lustig, wenn ein Autor nach einer Initialzündung gefragt wird. Denn ein Autor, der arbeitet wie ich, hat immer die Nase im Wind und ist aufmerksam in Bezug der Dinge, die um ihn herum passieren. Das heißt, den Moment, in dem er sich für ein Thema entscheidet, kann er gar nicht bestimmen. Denn es interessiert ihn vermutlich schon länger. Es ist nicht so, dass ich dann anfange mit dem Stoff, wenn man den Lichtschalter umlegt. Nein, es komponiert sich, das ganze Leben komponiert sich. Und irgendwann kommt der Moment, wo man sich entscheiden muss für einen Stoff, denn es mangelt nicht an Stoff. Und ich arbeite tatsächlich schon lange an Borderless und habe sehr viele unterschiedliche Versionen geschrieben. Das, was jetzt publiziert wird, ist tatsächlich die 13. Fassung von 500 Seiten. Aber warum? Weil ich davor versucht habe, und was erzählerisch nicht funktionieren kann, ich aber auch erst später entdeckt habe, versucht habe, sozusagen mein gesamtes Recherchewissen reinzupacken. Dann fand es erzählerisch aus. Das heißt, ich musste dramatisieren, ich musste bestimmte Schauplätze, und zwar alles, was längs der türkisch-syrischen Grenze gespielt hat, wo ich auch recherchiert habe, oder in anderen Teilen der Türkei, musste ich eliminieren, damit es einen erzählerischen Strang behielt. Die Vielschichtigkeit hat der Roman nach wie vor, aber ist jetzt komplex, aber nicht mehr kompliziert. Das sind lange Prozesse, aber man darf auch nicht überstürzt arbeiten. Man muss sich da selbst aushalten, was nicht immer ganz einfach ist, aber dem Leser nachher zugutekommt.
Kommissario Lorente kommt diesmal nur ganz am Rande vor, quasi als Mentor der doch um einiges jüngeren Kommissarin aus Grado, die als einzige alles zu durchschauen scheint. Ist das jetzt ein Generationenwechsel?
Von wegen Generationenwechsel. Im fünften Roman habe ich den Laurenti versucht umzubringen und habe es nicht geschafft. Wir haben ja kein unbedingt freundschaftliches Verhältnis. Es ist eher ein Juckverhältnis. Ich habe ihn zwar eins erfunden, aber dann spielte er sich als Chef auf. Was kann ich also als Autor tun, damit ich ihm nicht nur zum Opfer falle? Ich kann fremdgehen. Ich habe ihm die Hörner aufgesetzt, jetzt. Er kratzt aber schon wieder an der Tür.
Bevor Lorente die Türe aufmacht, noch eine Frage. Man hört, dass Borderless verfilmt werden soll. Ist da was dran?
Es ist hoffentlich was dran.